der Engel mit den Eisaugen sofort in Erinnerung. Das ist so die eine Schlagzeile gewesen. Andere sagen dann, ah, die Mörderin. Also es sind immer sehr, sehr viele unterschiedliche Reaktionen, wenn er oder sie den Namen Amanda Knox hört. Immer wenn ein Detail aus dem Fall rausgekommen ist oder wenn die ReporterInnen gedacht haben, sie hätten was gefunden, ist das sofort reported worden. Ohne immer, glaube ich, auf journalistische Sorgfaltspflicht zu achten. Ich glaube, wir versuchen immer in so einer Gesellschaft, wenn wir solche Extremfälle sehen, irgendwie zu verstehen, wie kommt es dazu? Wie kommt jemand dazu, zum Beispiel einen Serienmord zu begehen?
Reporter Insights – Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hi, ich bin Erik Latzer, ich bin freier Journalist und Teil des aktuellen Jahrgangs der Reportageschule Reutlingen. Beim letzten Mal hatte ich angekündigt, dass wir in dieser Folge Laila Sieber hören, die derzeit viel zum Gazakrieg recherchiert. Da muss ich mich nochmal korrigieren, denn Laila hören wir tatsächlich erst nächste Woche. Wir haben heute die Möglichkeit, ausnahmsweise mal ganz aktuell zu sein. Es geht um einen Podcast, der erst vor einer Woche erschienen ist. Und zwar spreche ich mit Keschrau Beros. Keschrau ist ein vielfach ausgezeichneter Podcast-Produzent und Journalist. Mit seiner Reihe Cui Bono hat er das Format Storytelling in der deutschen Podcast-Landschaft de facto mit etabliert. Jetzt hat er einen neuen Podcast herausgebracht, zusammen mit der Spiegel-Reporterin Alexandra Berli. Wir durften vorab in die ersten beiden Folgen reinhören. Es geht um den Fall Amanda Knox. Ihr Name ging 2007 um die Welt. Knox hat zu dieser Zeit ein Auslandssemester in Italien gemacht, in Perugia. Sie lebte dort in einer WG und eine ihrer Mitbewohnerinnen, die Britin Meredith Kircher, wurde eines Tages in dieser WG tot aufgefunden. Beschuldigt wurde Amanda Knox oder, wie es später in der Presse hieß, der Engel mit den Eisaugen. Gleich zweimal wurde Amanda Knox wegen Mittäterschaft des Mordes verurteilt und schließlich 2015, also knapp 8 Jahre nach dem Mord, in letzter Instanz freigesprochen. Welche Rolle die Medien bei diesem Prozess bzw. Justizirrtum gespielt haben, darum geht es in der heutigen Folge von Reporter Insights. Und ich habe Keschrau gefragt, was ihn, aber auch uns alle am Genre True Crime so fasziniert. All das hört ihr jetzt. Hey Keschrau, schön, dass du heute dabei bist.
Jo, hi, danke für die Einladung.
Gleich mal als Hinweis, wir zeichnen am 2. Juli auf. Euer Podcast, Judging Amanda Knox, über den wir heute sprechen werden, der erscheint am 4. Juli, also übermorgen. Wie geht's dir jetzt so kurz vor dem Release?
Aufgeregt, wie immer. Nicht zu sehr, weil wir haben es jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber angenehme Anspannung, würde ich jetzt sagen. Davor war unangenehme Anspannung, ganz viele Wochen. Aber jetzt sind wir so einigermaßen durch. Wir haben alle 8 Episoden in der Kiste, wie man so schön sagt. Wir machen noch, wie es so der Fall ist bei uns immer, noch ein paar Edits kurz vor Schluss. Versuchen das möglichst zu polischen, bevor das rausgeht. Also wir legen da bis zum Schluss Hand an. Das ist so ein bisschen leider unsere Art. Was eben bedeutet, dass die Anspannung jetzt auch in den nächsten Wochen nicht nachlassen wird. Aber ich freue mich wirklich sehr auf die Veröffentlichung endlich.
Cool. Der Fall Amanda Knox liegt ja jetzt inzwischen schon mehr als 16 Jahre zurück. Und da wurde ja auch schon sehr viel drüber gemacht, also beispielsweise eine Dokumentation auf Netflix. Was war bei euch der Grund zu sagen, okay, wir wollen den Fall nochmal aufrollen? Warum ausgerechnet jetzt?
Also wir haben zum einen darüber nachgedacht, was wir als nächstes machen wollen. Das ist immer so, wir setzen uns dann zusammen überlegen, was könnten so Themen sein. Und wir haben immer wieder über True Crime nachgedacht und haben gesagt, wir möchten eigentlich irgendwas mit True Crime auch machen, aber halt eben mit einem anderen Twist. Also wie können wir im Grunde genommen diesem Genre etwas zugeben, wo wir sagen, das ist tatsächlich etwas Sinnvolles, wir tragen irgendwie etwas bei und es ist nicht einfach nur True Crime des True Crimes willen. So. Und dann haben wir eben drüber nachgedacht und sind auf diesen Fall Amanda Knox gestoßen, kam immer wieder darüber ins Gespräch und haben gedacht, naja, das ist eine schöne Geschichte, weil es zum einen ongoing ist, es ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber irgendwie schon, weil der Mord liegt sehr lange zurück, der Prozess oder die Prozesse liegen lange zurück, aber es ist noch nicht alles aufgeklärt, das heißt immer noch Thema, das ist das eine. Und das andere ist, dass dieser Fall sich gut dafür eignet, um auch über Medien zu sprechen und über True Crime selbst. Und das war natürlich für uns interessant, weil wir bei all unseren Podcasts einen Weg suchen, rauszuzoomen, also die Geschichte zu überwinden. zu sagen, okay, wir haben den Fall Amanda Knox und was da passiert ist. Aber wenn wir mal ein bisschen gucken, ein paar Schritte zurück tun, ein bisschen rauszoomen, sehen wir da noch etwas anderes Wichtiges, irgendeine gesellschaftliche Komponente, bei der wir sagen, es lohnt sich, dafür ein Jahr lang zu recherchieren, weil sonst würden wir das nicht machen wollen, was einfach dann sonst Zeitverschwendung ist. Und da hat sich dieser Fall besonders gut dafür geeignet, dass wir das genau recherchieren.
Hast du den Fall eigentlich damals verfolgt, also 2007, als es diesen Prozess gab?
Ich erinnere mich, dass ich von diesem Fall gehört habe, dass ich den auch verfolgt habe. Natürlich nicht in dieser Detailliertheit. 2007, kannst du dir vorstellen, war ich um einiges jünger und hatte wahrscheinlich auch andere Interessen. Aber ich wusste von dem Fall, deswegen ist das ja auch so interessant. Jede erinnert sich an irgendetwas, wenn er oder sie den Namen Amanda Knox hört. Das war bislang meine Erfahrung in den letzten Wochen, wenn ich Leuten erzählt habe, wir machen einen Podcast zu Amanda Knox, waren immer sehr unterschiedliche Reaktionen. Der Engel mit den Eisaugen sofort in Erinnerung. Das ist so die eine Schlagzeile gewesen. Andere fragen dann, ist dies jetzt gewesen? Andere sagen dann, ah, die Mörderin. Also es sind immer sehr, sehr viele unterschiedliche Reaktionen. Und es ist so interessant, weil alle sich im Grunde genommen nur an Fragmente des Ganzen erinnern. Das heißt, sie erinnern sich an ein Event, an eine Schlagzeile und nicht an den größeren Kontext, schon gar nicht an die ganze Geschichte und schon gar nicht, wie das Ganze überhaupt ausgegangen ist. Und deswegen ist es dann für uns auch so interessant gewesen, genau diese Geschichte dann auszuwählen.
War das bei dir auch so? Du hast ja gerade gesagt, du warst noch sehr jung, als das alles passiert ist. Mhm. Und wie war das bei dir, bevor ihr euch jetzt intensiv mit dem Thema befasst habt, also vor der Recherche zum Podcast? Was ist dir da hängen geblieben beim Namen Amanda Knox?
Genau das. Ich bin ja auch nicht vor diesem medialen Einfluss gefeit. Also auch damals habe ich das wahrscheinlich genauso wahrgenommen. Ich habe diese Dämonisierung mitbekommen und habe gemerkt, ah, das ist diese böse amerikanische Frau in Italien, die da jemanden ermordet hat. Und wo man jetzt sich fragt, ob sie es gewesen ist oder nicht. Und sie scheint da irgendwie ganz clever zu sein und so. Also dieses sehr überhebliche Verurteilende. Ich glaube, ich habe das auch so leicht gehabt. Und deswegen ist das ja auch dann auch wieder interessant gewesen für uns, weil ich denke, bei all den Geschichten, die wir machen, auch bei den Geschichten, wo wir über andere sprechen, sollten wir immer uns auch selber mit einnehmen. Also das heißt, auch darüber nachdenken, welche Rolle habe ich eigentlich damals gespielt. Das haben wir, falls ich erinnere, wir haben einen Podcast gemacht über den Drachenlord beispielsweise, über diesen YouTuber und da ging es um Reality-TV. Und da ist immer ganz wichtig zu sagen, hey, ich schaue auch Reality-TV. Wir alle schauen das. Es ist jetzt der Podcast nicht dafür da, um sich über Reality-TV lustig zu machen oder über Leute, die das angucken, sondern wir gucken uns das an, um zu verstehen, wie die Welt funktioniert, wie die Gesellschaft funktioniert. Und es ist im Falle von Amanda Knox, im Falle dieser True-Crime-Geschichte ja auch nichts anderes.
Ja, das ist eigentlich schon eine sehr gute Überleitung, weil ich möchte gar nicht zu sehr in die inhaltlichen Details des Falls einsteigen. Dafür ist ja letztlich auch euer Podcast da, um quasi nochmal nach Perugia zu reisen und die Geschichte von Anfang an zu erzählen. Was mich aber interessiert, und das thematisiert ihr ja auch, das hast du gerade schon angesprochen, das ist die Rolle der Medien. Euer Podcast heißt ja Judging Amanda Knox. Judging, also verurteilen oder auch urteilen. Wie haben denn die Medien damals über Amanda Knox geurteilt?
Ja, Judging ist ein interessantes Wort, weil es nicht nur so ein Richterspruch ist, irgendwie so ein Urteil wird gesprochen, sondern Judging ist auch etwas, was wir alle machen. Es ist ja auch etwas, was wir untereinander sagen, so du bist ganz schön judgy oder du bist ganz schön vorverurteilend. Also wir geben Leuten, die keine Macht eigentlich darüber haben, Urteil zu sprechen, genau diese Macht oder glauben zumindest, dass sie diese Macht haben und sagen, du bist judgy. Streng genommen sind sie es nicht, können sie nicht sein. Ein Urteil kann zumindest in so einem Rechtsstaat immer noch nur ein Gericht sprechen. Nur ist das bei diesem Fall eben tatsächlich so, dass wir medial wahrgenommen haben, wie sehr man sich eben auf diese Second-by-Second-Details, sagen wir, eingelassen hat. Das heißt, immer wenn ein Detail aus dem Fall rausgekommen ist oder wenn die ReporterInnen gedacht haben, sie hätten was gefunden, ist das sofort reported worden. Man hat dann sofort die Nachrichten gesehen. Irgendwie hat irgendjemand behauptet, das sei irgendwie ein satanistischer Kult. Irgendjemand hat berichtet. Irgendjemand hat die Tagebücher von Amanda Knox aus dem Gefängnis geleakt. Irgendjemand hat es gepostet und es kam irgendwie raus. Das heißt, wir haben dann in diesem Fall, der ongoing ist, der läuft gerade noch, das ist vor Gericht, das muss irgendwie noch beurteilt werden. Staatsanwälte legen da ihre Begründungen da, Anwälte verteidigen Knox und Sollecito. Und dann gleichzeitig ist da von außen im Grunde genommen dieses Detektivtum, wo Leute diese einzelnen Versatzstücke nehmen und einfach mitraten. Und ich glaube, dieses Verhalten, ich sag mal der Medien, aber es ist natürlich ein sehr allgemeiner Begriff, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, nämlich es ist einfach so ein Grundgefühl gewesen, dass zu der Zeit man eben, weil dieser Fall so spektakulär war, man einfach alles berichtet hat, was da rausgekommen ist. ohne immer, glaube ich, auf journalistische Sorgfaltspflicht irgendwie zu achten. Zu sagen, hey, ist das, was ich da gerade berichte, wirklich von 2, 3 anderen Quellen bestätigt worden? Oder mache ich das gerade nur, weil Leute danach lechzen, nach irgendwie neuen Informationen aus dem Fall? Und ich glaube, dieses Rennen darum, immer so die Ersten zu sein und immer Neues aus dem Fall irgendwie zu berichten, das ist, glaube ich, sehr schädlich gewesen, letztendlich auch für Amanda Knox selbst, wofür sie nämlich überhaupt nichts kann. Nämlich, dass man alles, was sie gemacht hat, auf die Goldwaage gelegt hat. Hat sie ein bisschen falsch geguckt, ist das sofort berichtet worden. Dann hat man irgendwie so eine Nahaufnahme von ihren Augen gezeigt, Nahaufnahme von ihrem Mund, wie sie so leicht gelächelt hat. Oder ihr T-Shirt, wenn sie irgendwie ein T-Shirt getragen hat, was Leuten nicht gepasst hat, und gesagt hat, naja, verhält sich so jemand, die keinen Mord begangen hat? Verhält man sich so? Also Leute waren irritiert von ihr und die Irritation ist dann in so Details quasi berichtet worden, dass Leute außen, ich sag mal Leute wie du und ich, eigentlich nichts anderes irgendwie übrig blieb, als zu sehen, naja, komische Figur. Es ist vielleicht doch gewesen. Und dieses Ratespiel, daraus fast schon so ein Game zu machen, das ist, glaube ich, das Besondere an diesem Fall.
Würdest du so weit gehen zu sagen, die Medien sind vielleicht der Hauptgrund, warum Amanda Knox von vielen auch heute noch für eine Mörderin gehalten wird, also die Assoziation mit ihr als Mörderin vorhanden ist, so wie du es vorhin angesprochen hast?
Ich weiß nicht, ob das der Hauptgrund ist, aber klar, es ist natürlich einer der wichtigsten Gründe, weil alles, was die Leute über den Fall wissen, wissen sie halt natürlich nur über Medien. So, also selbst wenn der Staatsanwalt beispielsweise eine Pressekonferenz hält, wird das ja irgendwie berichtet. Also irgendjemand hält die Kamera drauf. Niemand geht auf, keine Ahnung, staatsanwaltitalien.it und schaut sich einen Stream an oder sowas. Das heißt, es ist immer Bericht. Also nichts davon kommt an die Leute, ohne erstmal durch die Hände irgendeiner Redaktion zu kommen. Irgendjemand berichtet auf irgendeine Art und Weise darüber. Also klar, alles, was die Leute darüber wissen, ist medial übertragen worden. Und das heißt eben auch, dass wenn diese Filterung nicht ordentlich passiert, also wenn wer auch immer dann diese Übertragung gemacht hat, das nicht ordentlich gemacht hat und gesagt hat, naja, welche Informationen sollten wir teilen, welche sollten wir vielleicht nochmal in Kontext setzen, was sollten wir vielleicht nicht senden, wenn das alles nicht passiert ist, passiert das, was du gesagt hast, nämlich, dass Leute in der Lage sind, im Grunde von Tag zu Tag ein neues Urteil über Amanda Knox zu treffen und sich da im Grunde genommen in diesem Detektivtum zu beteiligen.
Jetzt hast du gerade schon einmal kurz den Staatsanwalt angesprochen, denn dieses Narrativ, Amanda Knox als Engel mit den Eisaugen, also diese hübsche Frau mit den satanistischen Motiven, das fußt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem auf den Deutungen von Giuliano Minini, dem Staatsanwalt. Der hat Sachen gesagt wie, der Mord muss von einer Frau kommen, die hat schließlich eine Decke über ihr Opfer gelegt, sowas machen Männer nicht. Und die Presse hat das nachgebetet. Wäre Knox ein Mann gewesen, hätten Ermittlungen und Berichterstattungen vielleicht ganz anders ausgesehen?
Ja, na klar. Also sieht man auch schon daran, dass theoretisch Knox auch gleichzeitig ein Mann gewesen ist, nämlich in Form von Raffaele Sollecito, der andere Mitangeklagte, dem auch dasselbe vorgeworfen wurde wie Amanda Knox, nämlich die beiden sollen mithilfe noch einer anderen Person, Meredith Kircher, ermordet haben. Und Raffaele Sollecito ist medial überhaupt kein Thema gewesen, also nicht so groß. Deswegen heißt unser Podcast auch nicht Judging Raffaele Sollecito, sondern Amanda Knox. Klar, hat die Tatsache, dass sie eine Frau gewesen ist und sich dann auch zusätzlich als Frau im Grunde genommen nicht so verhalten hat, wie Leute es sich gewünscht hätten von einer Person, von der sie sagen, sie sei unschuldig. Das war natürlich die große Irritation, während Raffaele Sollecito im Grunde genommen relativ still da immer daneben saß, manchmal hier und da irgendwie Thema gewesen ist. Aber ich sag mal, die große Protagonistin dieser Geschichte ist tatsächlich Amanda Knox. Ja.
Und wenn die Medien sie am Ende des Tages zu Unrecht zu einem Dämon gemacht haben, kann man dann zugespitzt sagen, die Medien, auch wenn man vielleicht die Medien nicht verallgemeinern kann, aber ein Teil der Medien, insbesondere die Boulevardpresse, hat im Fall Amanda Knox versagt?
Also die Boulevardpresse kann bei sowas gar nicht versagen, weil Boulevard qua Definition muss sie versagen. Also nach unserer Definition, journalistischen Definition, Boulevard macht halt Boulevard so. Es ist halt oft nicht sauber. Irgendjemand wird bestimmt sagen, es gibt auch guten Boulevardjournalismus. Sicherlich gibt's auch. Aber ich weiß nicht, ob du das unbedingt versagt hast, aber ja, klar haben die dann in dem Augenblick dann versagt, weil sie haben sich auf ihre niedersten Instinkte eingelassen und haben auch die niedersten Instinkte der Leute ja auch bedient. Und das ist ja irgendwie das Gefährliche bei solchen Geschichten, finde ich. Nämlich, dass man zu sehr schaut, wie bediene ich das Bedürfnis meiner Zuschauerinnenschaft, meiner Leserinnenschaft, eine gute, spannende Geschichte zu lesen. So, wie bediene ich das? Und dann dafür, ich sag's mal jetzt ein bisschen überspitzt, dann über Leichen zu gehen, ist halt tatsächlich das, was dann so schlimm ist, weil sich das dann im Grunde genommen auch in den Köpfen der Leute verankert. Das sehe ich gerade ja auch bei allen Leuten, mit denen ich über Amanda Knox rede, egal wie gebildet, ungebildet, Nachrichten interessiert, Medien interessiert sie sind. Sie alle haben ein schiefes Bild von dieser Frau. So. Und da kann man natürlich sagen, hey, okay, vielleicht haben wir alle da ein bisschen versagt. Also es geht ja nicht nur um Boulevardjournalismus, es geht auch um den in Anführungszeichen echten Journalismus. Auch gestandene, erwachsene Journalistinnen haben nicht immer saubere Arbeit geleistet oder haben auch nicht immer die beste Entscheidung darüber getroffen, worüber sie berichten und wie sie darüber berichten. Aber ich glaube, das ist ja ein Stück weit ja auch normal. Fehler passieren, man trifft da Entscheidungen auch als Redaktion. Was macht man nicht? Und bei mir ist es tausendmal lieber, wenn eine Redaktion zusammensitzt und diese Entscheidungen ausdiskutiert und dann sagt, okay, wir bringen diesen Fall mit dem und dem Fokus aus dem und dem Grund, als eine Redaktion, die sagt, ey, da ist ja gerade irgendwie eine Amerikanerin angeklagt, flieg mal hin und berichte morgen 2 Seiten lang darüber und schreib irgendwas auf. So. Ich glaube, dieser Prozess, dieser Redaktionsprozess, das ist nicht ganz unwichtig. Und ich glaube, das ist etwas, was für Leute auch unsichtbar ist. Und ich glaube, der Journalismus ist auch da so ein bisschen auch den Leuten oder den LeserInnen, den ZuschauerInnen, wie auch immer, so ein bisschen Erklärung auch schuldig. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nämlich das ist auch Teil des Transparenzpunkts, nämlich zu sagen, hey, wie funktioniert das eigentlich? Wie trifft eine Redaktion so eine Entscheidung? Ist ja nicht so, dass ein Redakteur dahin fliegt und was berichtet und alle lesen am nächsten Tag auch in der Redaktion, was er gemacht hat. Sondern im besten Fall ist das ein Aushandlungsprozess. Und mir ist es lieber, wenn dieser Aushandlungsprozess stattfindet und wenn Leute mir erklären können, warum sie es gemacht haben. Und dann passiert dann vielleicht mal ein Fehler. Das ist voll okay, finde ich. Als wenn das gar nicht stattfindet und man haut da einfach nur drauf und geht so ein bisschen mit dem Strom.
Wenn man Amanda Knox in Interviews hört und auch in eurem Podcast, dann hat man den Eindruck, sie will der Welt, oder vielleicht muss sie es auch, sie will der Welt immer noch beweisen, dass sie unschuldig ist. Der New York Times hat sie mal gesagt, ich bin kein Monster. Ist euer Podcast auch sowas wie ein Versuch, ihr da unter die Arme zu greifen und ihr Bild in den Medien zu korrigieren?
Nein. Amanda Knox ist auch für uns, auch wenn sie im Podcast tatsächlich auch vorkommt, als Gesprächspartnerin und sehr oft vorkommt und sehr viel aus ihrer Geschichte erzählt, ist für uns letztendlich eine Protagonistin auch in dieser Geschichte. Heißt, unser Ziel ist nicht jetzt, unserer Protagonistin dabei zu helfen, ihre Geschichte neu zu erzählen. Unser Ziel ist es, möglichst detailliert, möglichst genau, möglichst kontextsensitiv zu erzählen, was wirklich passiert ist. Unsere Aufgabe ist eben die Wahrheitsfindung, am Ende, so pathetisch das klingt. Und da sprechen wir mit allen, bei denen wir glauben, die können uns dabei helfen. Und klar, ein Aspekt davon ist, dass Amanda Knox als eine inzwischen Freigesprochene, finde ich, das Recht hat, diese Stimme auch zu bekommen, nachdem sie jahrelang das eben nicht bekommen hat in der Art, nachdem oft eben über sie gesprochen worden ist, sollte man ihr auch jetzt die Chance geben, irgendwie auch davon zu erzählen, was da genau vorgefallen ist. Das ist ja auch ihr persönliches Anliegen. Sie arbeitet ja auch genau zu diesem Thema. Sie ist jetzt einfach Amanda Knox. Das wird sich für sie jetzt einfach ihr Leben lang nicht ändern. So, das Amanda Knox, die Verurteilte, die Freigesprochene, die Wiederverurteilte, die Wiederfreigesprochene, wie auch immer. Und sie versucht quasi als Amanda Knox, als diese Medienperson ja auch gerade tatsächlich Aufklärungsarbeit ja auch zu betreiben. Und deswegen war es unser Anliegen ja auch zu sagen, okay, wir nehmen das natürlich wahr. Wir versuchen das auch irgendwie zu spiegeln. Und wenn es der Wahrheitsfindung eben dient, zu sagen, naja, das ist tatsächlich so vorgefallen, dann berichten wir es eben genauso. Meine Kollegin Alexandra Berlin vom Spiegel, die ist ja nach Seattle geflogen, hat Knox ja auch getroffen. Sie kennt sie schon seit sehr vielen Jahren, hat öfter im Spiegel auch über sie geredet. Deswegen sind wir überhaupt auch auf den Spiegel gekommen oder auf Alexandra, weil ich mal so eine Reportage auch gelesen habe in dieser Recherche zu Amanda Knox von Alex, wo sie genau das erzählt, von diesem Struggle, nämlich, dass sie, klar, diese Wahrheit irgendwie versuchten möchte zu erzählen, weil die Leute immer noch dieses komische Bild von ihr haben. Und das haben sie immer noch, wenn du die Kommentare heute anguckst von Sachen, wenn etwas über sie berichtet wird, sagen immer noch Leute, aber ist sie es gewesen? Ist sie es vielleicht doch? Die Fakten sprechen klar dagegen. Also ich will ja dem Podcast nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, wenn wir das irgendwie hören, ist es eine ganz glasklare Sache. Es gibt keine Zweifel, es gibt da jetzt nichts, wo man sagen, ist das vielleicht doch irgendwie so gewesen. Wir enden auch nicht mit einem Cliffhanger, das kann ich dir auch irgendwie spoilern. Ist eine glasklare Angelegenheit. Und deswegen verstehe ich auch ihr Anliegen, darüber auch zu sprechen und so deutlich auch zu sprechen. Ich glaube, das wäre auch dein Anliegen und mein Anliegen, wenn ich medial so durch die Mangel genommen werde, dass ich versuchen möchte, dieses Bild zu korrigieren. Aber es ist natürlich heutzutage in dieser Medien Zeit, in dieser medial vernetzten Zeit, wahnsinnig schwierig, irgendein Bild zu verändern, was sich in den Köpfen der Leute festgesetzt hat.
Du hattest mir ja vorhin verraten, ihr wolltet unbedingt was zu True Crime machen. Hast du, bevor du zu Amanda Knox recherchiert hast, eigentlich True Crime-Geschichten gehört? Ist es sowas wie eins deiner Lieblingsgenres?
Ich würde nicht sagen, es ist ein Lieblingsgenre, aber klar, ich habe auch während der Pandemie auf Netflix True Crime Sachen gebinged. Ich habe auch Making of a Murderer geschaut. Bei mir ist es so, auch bei True Crime Geschichte, also vor allem bei Filmen, True Crime Podcasts nicht so sehr, aber es ist also grundsätzlich aber daran, dass ich nicht so viele Podcasts höre, sondern ich versuche, die freie Zeit, die ich außerhalb der Podcast-Arbeit irgendwie habe, in andere Medien zu stecken, damit ich da jetzt irgendwie nicht so nur in der Podcast-Welt bleibe. Also das ist der Grund. Weswegen ich dann quasi, wenn ich dann so auf True Crime Sachen klicke, auch jetzt auf Netflix oder was weiß ich was, dann bleibe ich auch hängen so. Ich gucke mir das dann auch durch. Ich glaube, es ist kein Lieblingsgenre. Ich habe irgendwie aber das Gefühl, dass bei True Crime, wenn ich in sowas anklicke auf Netflix beispielsweise, dass es fast schon eine natürliche Reaktion ist, dass man das durchgucken muss. Es ist sowas irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt auch wieder überspitzt, aber irgendwas Biologisches an uns. Also wir können einfach, egal wie schlecht das gemacht ist, das Produkt am Ende ist oft sehr grausig produzierte Sachen, die wirklich sehr mit so, keine Ahnung, effekthascherisch irgendwie funktionieren, die irgendwie nicht sehr feinsinnig erzählt worden sind. Man hört sich das aber trotzdem an. Man versteht auch die Sachen. Man versteht auch, wie diese Sachen funktionieren. Funktionieren inzwischen auch. Man versteht auch, welche Tricks die Leute da anwenden. Diese ganzen Cliffhanger und so weiter. Das ist ja alles relativ billig inzwischen. Und man guckt das trotzdem. Man hält dann trotzdem 8 Episoden oder 10 Episoden lang durch und guckt das bis zum Schluss. Und da nehme ich mich davon nicht aus. Also ich bin auch sehr anfällig dafür. Wenn ich einmal drinne bin, dann gucke ich das zu Ende. Und klar, deswegen kommt auch dieses Beschäftigen mit True Crime, auch bei Amanda Knox, nicht aus einer Position des Abscheus, sondern aus der Position des, ey, ich bin auch daran interessiert und ich möchte verstehen, warum eigentlich.
Ich frage mich schon so ein bisschen, wieso solche Formate so gut funktionieren. Du hast eben angesprochen, die Cliffhanger sind zum Teil mittlerweile ziemlich billig oder zumindest durchschaubar. In vielen Fällen ist es ja auch so, dass der Ausgang der Geschichte eigentlich bekannt ist. Beispielsweise im Fall Amanda Knox kann man das ja auch nachlesen. Also das ist ja quasi kein Geheimnis, wie diese Geschichte ausgeht und wer am Ende schuldig ist, beziehungsweise wer unschuldig ist vielmehr. Warum funktionieren solche Formate trotzdem so gut?
Ich glaube, Leute finden es inzwischen nicht nur einfach nur interessant, diese Geschichte zu hören und wie geht sie aus. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, also zu glauben, dass True Crime danach funktioniert, dass Leute einfach nur wissen wollen, wer ist es gewesen. Sondern ich würde eher sagen, Leute sind auch daran interessiert, so ein bisschen, wie ist es gewesen? Also dieses, wie ist es gewesen und wer ist es gewesen? Also Betonung auf wer. Was ist das für eine Person gewesen? Was geht da psychologisch in ihr vor? Wie kommt man da drauf? Ich glaube, wir versuchen immer in so einer Gesellschaft, wenn wir solche Extremfälle sehen, irgendwie zu verstehen, wie kommt es dazu? Wie kommt jemand dazu, zum Beispiel einen Serienmord zu begehen? Wie ist er als Kind so gewesen? Ich meine, es ist so wie, keine Ahnung, sich ein Foto von Hitler als Baby vorzustellen. So ein bisschen, ist für alle geht das schwer in den Kopf zu sagen, da ist ja irgendwie mal so ein süßer Knirps gewesen und dann irgendwann ist er zu einem Diktator geworden. Wie? Und ich glaube, das fasziniert einfach Leute und sie wissen, was Hitler gemacht hat, aber sie wollen sich trotzdem so eine Doku nochmal angucken. Eben um zu verstehen. Ich glaube, diese Netflix-Serie auch Making a Murderer ist genau das, nämlich dieses Making. Das ist der Teil, der die Leute interessiert. Also selbst wenn man weiß, dass Amanda Knox am Ende, keine Ahnung, freigesprochen wird, also wissen auch nicht viele, habe ich dir ja schon gesagt, so viele, denen ich rede, sagen so, ist sie es gewesen oder nicht, immer noch. Aber selbst wenn sie es wüssten, glaube ich, fänden sie es trotzdem interessant, das zu hören. Weil sie wollen trotzdem verstehen, wie ist es zum einen passiert, genau, und wie kann das sein oder wie konnte das sein? Und ich glaube, dieser psychologische Aspekt ist, glaube ich, ganz wichtig. Also vor allem bei diesen True Crime Podcasts geht es, glaube ich, vielen auch darum, eben genau diesen Aspekt auch zu verstehen, möglichst nah dran zu sein, das Gefühl zu haben, ich kapiere, was in der Person vorgeht. Aus welchen Gründen auch immer, ne? Ein paar Gründe legen wir auch in einem Podcast irgendwie da. Viele haben das gesagt, na ja, man hört sich das zum Beispiel an, um auch zu verstehen, wie man so selber so etwas vermeiden kann. Also nicht zum Mörder zu werden, sondern sich von Mördern zu schützen, was weiß ich was. Also dieses Verstehen von Psychologie und so weiter, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und gleichzeitig ist natürlich auch die Gefahr. Es gibt eine Sache, die ich nicht tun kann als Journalist, da bin ich fest von überzeugt, ist eben psychologisieren. Und da ist irgendwie diese Lücke. Und diese Nicht-Psychologisieren-Lücke wird dann oft trotzdem gefüllt. Und das macht, glaube ich, viele der Sachen gefährlich, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir es können. Also ich bin kein Psychologe und selbst wenn ich einer wäre, wäre das eine Ferndiagnose, weil ich diese Person nie gesprochen habe. Also einen potenziellen Mörder zum Beispiel oder jemanden, der gemordet hat. Ich habe mit der nie gesprochen. Ich kann da keine Einschätzung geben und kann nur eine Ferndiagnose machen. Also selbst als Psychologe. Heißt, als Journalist kann ich das schon mal gar nicht. Und das ist für mich eine große Blackbox, die ich ausklammern muss. Die ich versuche aber dann auszufüllen, nicht durch Psychologisierung, sondern dadurch, dass ich versuche dann Leute zu finden, die diese Person kennen und mir erzählen, wie ist sie denn so gewesen? Wie ist Knox gewesen eigentlich als Kind? Was hat sie denn so gerne gemacht? Wie ist sie in der Schule gewesen? Wie haben Freunde sie wahrgenommen? Was war sie eigentlich für ein Mädchen damals in der Schule? Wie ist sie in Italien gewesen? Was haben die Leute da für einen Eindruck von ihr gehabt? So, das sind so die Sachen, glaube ich, wo wir als Journalisten uns da irgendwie nähern können. Aber wo wir im Grunde eigentlich qua Definition so richtig so True Crime eigentlich nicht bedienen könnten, weil dieser eine sehr wichtige Aspekt, da müssten wir im Grunde viel, viel vorsichtiger sein.
Jetzt ist True Crime ja auch so ein bisschen so ein Handwerk für sich. Ihr habt euch entschieden, eure Folgen in drei Akte immer zu unterteilen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Struktur beibehaltet. Diese klassische Drei-Akt-Struktur, das kennt man ja auch aus Filmen oder Büchern. Ich glaube, man kann auch Plotpoint-Modell sagen. Jetzt wird's aber ein bisschen sehr nerdy. Gewähr uns vielleicht mal so einen kleinen Blick in den Maschinenraum. Warum habt ihr euch für diese Art von Erzählstruktur oder auch klassischer Erzählstruktur entschieden?
Also wir offenbaren den Grund dafür in der 8. Episode. Also wir reden tatsächlich auch darüber.
Ah, okay.
Ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen. Klar geht es darum, letztendlich auch zu sagen, wir reden jetzt über True Crime und machen einen True Crime Podcast. Wie kommt das irgendwie zusammen? Also wir nehmen uns auch jetzt so einen Fall vor, ein Schicksal und erzählen davon. Und wir bewerben das auch ganz klar als True Crime Doku. Nicht unbedingt, weil ich mir davon überzeugt bin, dass das eine True Crime Doku ist, sondern weil ich weiß, dass das am besten funktioniert auf dem Markt, wenn ich sage, es ist eine True Crime Doku. Und ich glaube, da bewegen wir uns auf so einer Metaebene, die dann für uns so richtig interessant wird, so als Andan, aber auch für uns jetzt, als auch für unsere Kollegen vom Spiegel, als wir irgendwie zusammen drüber gesprochen haben, nämlich wie können wir diese Ebene erreichen von, jetzt machen wir genau das, worüber wir eigentlich berichten wollten. Also wir wollen nicht nur über Amanda Knox berichten und das irgendwie sagen, was da passiert, sondern auch über True Crime. Und gleichzeitig machen wir selber einen True Crime Podcast, bewerben das als solchen. Why? Und da haben wir beschlossen, so ein bisschen das Innere nach außen zu bringen auch, nämlich zu offenbaren, wie wir unsere Geschichten aufteilen oder wie wir sie strukturieren. Ganz klar auch nach Cliffhangern, nach Plot-Twists, nach wichtigen emotionalen Story-Beats, wie auch immer. Und das nach außen eben offen zu legen, zu sagen ganz klar, hey, wir erzählen euch hier eine Geschichte, die wir strukturiert haben. Wir haben sie gebaut. Die ist nach bestem Wissen und Gewissen journalistisch sauber. Sie hat ein starkes journalistisches Rückgrat. Die ist gefact-checked bis zum geht nicht mehr. Nach unserer Meinung, nach dem, was wir jetzt herausgeben, sind wir unserer Sache sicher und sagen, das ist eine gute journalistische Arbeit. Und trotzdem haben wir diese journalistische Arbeit natürlich versucht, in ein unterhaltsames Produkt zu bringen. Und diese beiden Welten müssen wir irgendwie zusammenbringen. Ich glaube, die gehören unbedingt zusammen. Ich glaube aber, es ist nicht immer nach außen irgendwie auch klar. Und deswegen haben wir beschlossen, zum einen das nach außen offen zu legen, Akt 1, Akt 2, Akt 3, damit man das irgendwie auch versteht. Und dann in der 8 tatsächlich mal darüber zu sprechen, warum wir das eigentlich gemacht haben.
Die Hürde.
Wir haben vorhin viel über Medien gesprochen und über Verantwortung. Mhm. Ihr habt ja als Medienschaffende auch eine Verantwortung. Du hast ja gerade beispielsweise schon gesagt, es geht darum, journalistisch sauber zu arbeiten.
Ja.
Was war die größte Herausforderung, um diesem Fall gerecht zu werden?
Ich glaube, die größte Herausforderung war, und das wird auch Alexandra bestätigen, Alexandra Berlin, die Kollegin vom Spiegel, war tatsächlich, wie schaffen wir es, beide Seiten zu erzählen? Beide Seiten heißt in diesem Fall eben nicht nur Amanda Knox, sie ist jetzt die Protagonistin unserer Geschichte und die Namensgeberin im Grunde genommen dieses Podcasts, aber hinter jeder True Crime-Geschichte steckt halt ein Opfer. Und hier geht es auch um Meredith Kircher, um die britische Studentin, die gestorben ist oder die getötet worden ist. Und ihre Perspektive irgendwie darzulegen, das war auch ein besonderes Anliegen, zu sagen, wie bringen wir das rein, weil das wird oft in so True-Crime-Geschichten eben vergessen, weil so dann Opfer ist halt ein Opfer, das ist halt quasi die Grundlage einer Geschichte, aber man interessiert sich ja nicht so sehr dafür, sondern eigentlich möchte man in den Kopf des Mörders und nicht in den Kopf des Opfers so. Und das war die größte Herausforderung tatsächlich, nämlich zu gucken, dass man auch mit Leuten irgendwie aus der Kategorie auch spricht, also mit Verwandten, keine Ahnung, Leute, die bereit wären, mit uns über auch Meredith Kircher zu sprechen. Das war nicht einfach. Und da sind wir auch nicht erfolgreich irgendwie auch gewesen, aber haben wir auch offengelegt in einem Podcast, dass wir es zumindest versucht haben. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich das Ausbalancieren davon, dass wir auch da wieder beide Seiten erzählen wollen. Nämlich die eine, die sagt, Amanda Knox ist schuldig. Und die andere Seite, die fest davon überzeugt ist, die ist unschuldig. Beide Seiten gibt es. Und es gibt aber auch dann die Fakten. Also einfach so das, was man auch tatsächlich sagen muss, weil es die Fakten irgendwie darlegen. Und das irgendwie alles auszubalancieren, zu sagen, wir sehen alles, don't worry. Wir versuchen aber gleichzeitig auch eine Geschichte zu erzählen, wo wir auch trotz allem auch eine gewisse Haltung ja auch haben. Also wir wollen ja auch etwas erreichen mit der Geschichte und nicht einfach nur etwas nacherzählen und sagen, hier ist es wieder. Guckt, dass ihr damit klarkommt, sondern wir versuchen ja Leute nicht mit noch weniger Orientierung da irgendwie rauszulassen aus dem Podcast, sondern also im besten Fall mit mehr Orientierung. Sie kommen am Ende ein bisschen klüger raus oder wenn nicht klüger, aber zumindest selbstbewusster darüber, wie sie über diese Geschichte nachdenken. Und das sind so die größten Herausforderungen, also all diese Perspektiven irgendwie zu schieben und zu gucken, wie stellen wir das alles gut dar und werden wir dieser Verantwortung auch gerecht.
Der Rausschmeißer.
Zum Schluss habe ich noch eine Frage zum Thema Transparenz und Umgang mit eigenen Fehlern, Fehlern vielleicht in Anführungsstrichen. Du sagst zum Beispiel, dass du beim Gespräch mit Amanda Knox in den USA nicht dabei sein kannst, weil dein Reisepass abgelaufen war und du das nicht mehr gecheckt hast. Deine Kollegin Alexander Berlin sagt zum Beispiel auch, dass sie sich einmal bei einer Adresse geirrt hat. Ich fand das eigentlich jeweils ganz charmant, auch weil es authentisch war. Ist sowas in Formaten wie Podcasts der richtige Weg, also kleinere Fehler und Irrtümer offen auszusprechen?
Also es ist immer der richtige Weg, Irrtümer und Fehler offen auszusprechen. Ich glaube, so Transparenz ist immer gut, vor allem heutzutage. Ich glaube, Journalistinnen sehen sich häufig, finde ich auch oft, auch ungerechter Kritik, oft aber auch sehr gerechter Kritik irgendwie ausgesetzt. Und ich glaube, die Antwort auf solche Kritik ist eben mehr Journalismus, besserer Journalismus, transparenterer Journalismus. Und ich glaube, ja, Podcasts sind gut dafür geeignet, eben genau das zu machen, weil Podcasts sich oft eben anfühlen wie so ein Making-of-Journalismus. Also zumindest ist das unser Ansinn auch oft, dass wir sagen, okay, wir versuchen die Leute irgendwie auch mitzunehmen, dass sie unsere Denkprozesse auch verstehen, was da genau tatsächlich passiert. Und ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist eine gute Sache, das zu machen. Das sorgt für größeres Vertrauen. Man tut dann nicht so, als sei man unfehlbar. Das bringt wirklich niemandem irgendetwas. Und die Fehler sind jetzt auch nicht so tragisch. Ne, das ist jetzt nicht so ein schlimmer irgendwie Fauxpas, sondern, ja klar, okay, mein Reisepass war halt abgelaufen. Da habe ich mich ja nicht drum gekümmert. Ist menschlich. Ich glaube, das versteht jeder. Kann passieren. Hier dann zufällig vor dem Treffen der wichtigsten Protagonistin der Geschichte. Das ist ein dummer Fehler, aber it happened so. Und ich habe da kein Problem damit, das irgendwie auch einfach zu sagen, weil die Leute werden natürlich auch fragen, hä, warum hast du die nicht getroffen auch? Und sagen, naja, also ich kann jetzt entweder dann entscheiden, wir legen uns da irgendeine Lüge zurecht und sagen, ja, es war eine redaktionelle Entscheidung. War es halt nicht. Natürlich hätte ich sie auch gerne getroffen in dem Augenblick. Natürlich hätte ich sie gerne auch 2 Tage lang mitinterviewt und sie kennengelernt. Aber so war es dann halt nicht. Und ich finde, das kann man einfach offen aussprechen. Muss man nicht hinter der Hand halten.
Du hast uns vorhin einige kleinere Cliffhanger gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die kommenden Folgen. Keschrau, danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke für das Interesse.
Das war Keschrau Beros über seinen Podcast Judging Amanda Knox. Spannend fand ich, was er in Bezug auf die Boulevardmedien gesagt hat. Die seien zwar der Hauptgrund, dass viele Menschen Amanda Knox auch heutzutage noch für eine Mörderin halten, doch in ihrer Binnenlogik hätten sie alles richtig gemacht, weil Boulevard nun einmal so funktioniert. Irgendwie ernüchternd. Aber vielleicht ist es gerade deshalb auch so viele Jahre nach dem Fall wichtig, nicht müde zu werden, darauf hinzuweisen, was passiert ist. Und zwar nicht, um Amanda Knox unter die Arme zu greifen, sondern bloß, um ihr die Stimme zu geben, die sie jahrelang nicht bekommen hat. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf die weiteren Folgen. Dabei ist True Crime eigentlich überhaupt nicht mein Genre, aber Keschrau hat recht, wenn er sagt, dass es gar nicht darum geht, wie der Fall ausgeht, es geht um andere Fragen. Wer war Amanda Knox? Wie kam es zu diesem Fall und was können wir daraus lernen? Darum geht es auch mir beim Hören. Damit sind wir am Ende. In 2 Wochen erscheint die nächste Folge von Reporter Insights. Dann sprechen wir wirklich mit Laila Sieber und ihrer Kollegin Anna-Theresa Bachmann über ihre Gaza-Recherchen. Hört dann gerne wieder rein. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst uns gerne ein Abo da, denn das hilft uns, besser gefunden zu werden. Tschüss und bis bald.